Der ist aus der Hoffnung für alle. Matthäus 13, Vers 33. Man kann das Reich Gottes auch mit einem Sauerteig vergleichen, den eine Frau zum Brotbacken braucht. Sie nimmt eine große Menge Mehl und mischt ein wenig Sauerteig darunter, bis alles davon durchsäuert ist. Nochmal, man kann das Reich Gottes auch mit einem Sauerteig vergleichen, den eine Frau zum Brotbacken braucht. Sie nimmt eine große Menge Mehl und mischt ein wenig Sauerteig darunter, bis alles davon durchsäuert ist.
Dankeschön. Heiliger Geist, red heute Morgen zu uns durch dieses kurze Wort. Präge es tief in unserem Herzen ein und lass es Veränderung hervorbringen. Amen. Ja, warum haben wir heute Morgen nur einen Vers gelesen? Ich sage eigentlich immer, das mag ich nicht, wenn man nur einen Vers irgendwo rausreißt. Der Grund hier ist ganz einfach, das ist eine abgeschlossene Texteinheit. Das ist ein komplettes Gleichnis, das Jesus erzählt. Wenn ihr ein bisschen die Erzählungen Jesu lest, dann merkt ihr, Jesus ist ein Meister des Erzählens. Meisterschaft im Erzählen zeigt sich nämlich darin, dass jemand Dinge auf den Punkt bringen kann. Lang drum rumreden kann jeder. Aber in diesem Gleichnis und in vielen anderen Dingen, die Jesus erzählt, da ist kein Wort zu viel. Da ist jedes Wort, das passt und ist genau ausgewählt. Wunderbar, wie Jesus das erzählt. Er braucht im Grunde nur einen Vers nach unserer Einteilung heute, um dieses ganze Gleichnis zu erzählen. Jetzt hätte man natürlich noch ein paar drum rumlesen können. Da gibt es noch ein paar andere Gleichnisse in dem Kapitel, einfach um mehr gelesen zu haben. Aber das macht ja keinen Sinn. Wir wollen uns heute Morgen auf diesen Text konzentrieren. Ich möchte ihn ganz kurz einsortieren in das, was wir so die letzten Wochen auch als Thema hatten. Wir sind immer noch in dieser Reihe über die neue Heimat. Jesus kam ja und hat gesagt, das Reich Gottes ist gekommen. Gottes Reich bricht herein in unsere Zeit und wir dürfen Teil sein dieses Reichs Gottes, nicht erst irgendwann in der Ewigkeit, sondern ganz konkret schon hier und heute. Und das heißt, das ändert ja alles. Das ändert mein Selbstbild. Wer bin ich eigentlich? Ich bin plötzlich mit einer ganz anderen Identität unterwegs. Ich bin Bürger des Reiches Gottes. Ich habe eine neue Heimat mit ihrer eigenen Kultur, mit ihren Prägungen, mit ihren Werten. Darüber haben wir uns in letzter Zeit schon ganz viel unterhalten. Es ist sehr schwierig, so einfach über irgendwie andere Länder zu reden. Das habt ihr gerade eben schon mitbekommen. Die Steffi, die zeigt uns Bilder von den Philippinen. Da bekommen wir so kleine Einblicke. Und wir wissen jetzt ein paar Sachen, die wusstet ihr vielleicht vorher auch nicht, ich auch nicht, dass sie mit dem Mund auf irgendwelche Sachen zeigen und so. War mir neu. Ja. Aber keiner von uns könnte jetzt heute Morgen rausgehen und sagen, so, ich kenne jetzt die Philippinen. Ja. Ich bin ein Philippinenkenner. Ja, wenn du was wissen willst über die Philippinen, dann frag mich. Das kann auch die Steffi nach 3 Wochen nicht von sich sagen. Das ist schwierig, so das einfach so von außen kennenzulernen. Ich habe 5 Jahre in Belgien gelebt, da schon ganz viel mehr mitgekriegt, bin immer noch manchmal erstaunt. Ne? Das ist, also wer von euch mit jemand aus einem anderen Land verheiratet ist, ja, der weiß, wie das ist. Ne? Da gibt es Dinge, da denkt man gar nicht dran, dass andere Menschen sowas anders sehen könnten. Ja? Und dann plötzlich in ganz unerwarteten Momenten, da gibt es dann so das Problem, wo 2 Kulturen das ganz unterschiedlich sehen. Selbst bei so Kulturen, die relativ nahe sind in Europa, gibt's das so, ja. Da kann man sich dann wunderbar streiten darüber, zum Beispiel, wo und wann man den Weihnachtsbaum aufstellt. Ja. Als ob man das anders sehen könnte. Aber egal. Ja. Ich war 5 Jahre in Belgien, habe ich viel gelernt. Ich könnte euch viel erzählen über Belgien, entdeckt selber immer noch Neues. Aber dann wüsstet ihr immer noch nicht, wie Belgien ist. Ja. Vielleicht müssen wir dann mal eine Busreise machen oder so. Gemeindefreizeit in Belgien. Auf jeden Fall gibt's gute Pommes, das kann ich euch schon sagen. Und das wäre doch mal was, ja. Aber jetzt reden wir ja nicht über Belgien, jetzt reden wir über das Reich Gottes. Und das macht es natürlich noch schwieriger, weil da können wir halt keine Busreise hinmachen. Und mal sagen, wir organisieren einen Gemeindeausflug und entdecken mal so das Reich Gottes so irgendwie, keine Ahnung, in 2 Wochen nächsten Sommer als Urlaub oder so. Diese Schwierigkeit, die ist natürlich auch nicht neu und deswegen finden wir auch Jesus, der ganz viel in Bildern redet, um Menschen dieses Reich Gottes nahezubringen, um ihnen zu helfen, zu verstehen, ja, wie ist denn das Reich Gottes? Da knüpft Jesus immer wieder so an die Alltagsmomente der Menschen an und sagt, ja, das Reich Gottes ist wie? Damit ihr euch das vorstellen könnt. Stellt euch vor, da ist eine Frau, Und die nimmt den Sauerteig und die tut Mehl, ganz viel Mehl dazu. Das ist das Bild, das Jesus hier gebraucht. Er gebraucht im gleichen Kapitel, da hat Matthäus so eine ganze Sammlung zusammengestellt, noch ganz viele andere Bilder. Zweimal das Ackerfeld, dann direkt vorher das Senfkorn, das zu einem großen Baum wächst. Hinterher kommt noch der Schatz im Acker, die Perle von unbeschreiblichem Wert, ein Netz voller Fische. Und dann werden noch die Pharisäer verglichen mit einem Hausherr, der aus einem Vorrat Altes und Neues hervorholt. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die sich zu diesem Glauben bekehrt haben. So, und also ein Kapitel voller Bilder. Und aus diesen vielen Bildern möchte ich gerne heute dieses eine exemplarisch rausgreifen und mit euch anschauen. Was sagt uns denn das über das Reich Gottes? Vielleicht noch eine Vorbemerkung, wir haben jetzt gerade eine recht moderne Übersetzung gehört, da hieß es das Himmelreich, Reich der Himmel bei Luther und alles, da darf man sich auch nicht irreführen lassen, im Matthäusevangelium heißt das Reich Gottes immer das Reich der Himmel. Wir sind dann ganz schnell dabei, das immer alles dann auf die Ewigkeit zu verschieben. Ja, ihr wisst, wir haben das so im Sinn, da kommen wir in den Himmel. Ja? Und also wenn Jesus sagt, das Reich der Himmel, dann meint er das so irgendwann mal ferne Zukunft. Das hat damit aber eigentlich gar nichts zu tun. Matthäus kommt einfach aus einer Tradition, die dem jüdischen Denken sehr, sehr nahe steht. Und in dem jüdischen Denken, da ist man geprägt von ganz, ganz viel Ehrfurcht vor Gott. Einer Ehrfurcht, die so tief geht, dass man zum Beispiel nicht den Namen Gottes ausspricht, sondern dass man den Namen Gottes immer durch irgendwelche Ersatzwörter ersetzt, um zu zeigen, wie heilig der ist. Wenn im hebräischen Bibeltext Elohim, Gott, steht oder Yahweh, der Name Gottes, dann lesen die oft Adonai, das heißt mein Herr. Einfach, um zu zeigen, Gott ist so heilig, ich kann es nicht mal wagen, seinen Namen in den Mund zu reden. Und so eine ganz typische Umschreibung aus der damaligen Zeit ist, dass man das Wort Gott dann einfach durch das Wort Himmel ersetzt hat. Ja? Und das, wenn Matthäus über das Reich der Himmel redet, haben wir die Paralleltexte im Lukas und im Markus, da steht dann das Reich Gottes, das ist ein und dasselbe. Das ist nur eine andere Art und Weise, das zu sagen. Also das Thema bleibt immer noch das Gleiche. Wir reden über dieses Reich Gottes, das nicht nur irgendwann in ferner Zukunft stattfindet, sondern von dem Jesus sagt, das ist eingebrochen in unsere Zeit und wir dürfen Teil davon sein. So, und jetzt kommt dann der Vergleich des Tages. Und dann vergleicht Jesus das Reich Gottes mit einem Sauerteig. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit Sauerteig gebacken hat. Ist ja bei uns heute jetzt nur nimmer so das Gängige, wenn man zu Hause was backt, weil es halt mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden ist wie andere Dinge. Damals war das so eine der gängigen Backmethoden, wenn man ein Brot haben wollte, das jetzt nicht ganz flach und hart ist. Also es gibt ja in Israel, das kommen wir nachher nochmal gleich drauf, das Fest der ungesäuerten Brote. Wir haben das manchmal schon bei irgendwelchen Abendmahlsfeiern gehabt, dass man dann auch ungesäuertes Brot, die Matzen, nimmt. Das ist dann ganz hart und spröde, ein bisschen wie Knäckebrot in der Art und Weise. Wenn du ein bisschen anderes Brot möchtest, das ein bisschen weicher ist, dann muss es aufgehen. Ja, und wir haben da heute Backpulver und alles. Ja, das hatten die damals nicht. Da hat man halt einen Sauerteig genommen. Wenn du noch nie einen Sauerteig gesehen hast und heute Morgen gern dieses Bild verstehen möchtest, dann kann ich dir abhelfen. Ich habe nämlich extra einen gemacht. Genau. Und ich habe eine wunderschöne Tupper-Schüssel voll heute Morgen. Und damit man, also muss ja mitkriegen, der ist ja auch sauer und alles. Und der steckt Blasen. Ne? Das ist dann das, was hinterher aufgeht und alles. Und ich mache jetzt diesen schönen Deckel runter. Und dann werden wir das durch die Reihen geben. Darfst gerne mal dran schnüffeln. Dran schlecken ist nicht so gut beim Sauerteig. Ja? Lass ihn bitte nicht unbedingt fallen. Ja, das tut deine Kleider nicht so arg gut. Ja, aber darfst gerne mal behutsam reinriechen. Dann weißt du, über was wir reden heute Morgen. Ja, also bitteschön, hier ist der Sauerteig. Und er riecht schon schön säuerlich. So gehört das ja auch. Ne? Genau. Das ist eine fantastische Sache, so ein Sauerteig. Also ich wusste das ja auch gar nicht, ja, wie das funktioniert. Das war ganz einfach zu machen. Mehl und Wasser zusammen und eine Weile stehen lassen. Denn sowohl im Mehl als auch in der Luft gibt es Milchsäurebakterien, gibt es verschiedene Hefepilze und alles. Da versorgt es sich dann von selber. Und die halten dann diesen Teig, wenn man nicht in den Kühlschrank stellt, sondern ein bisschen bei Zimmertemperatur, in dauerhafter Gärung. Und das braucht es dann nachher beim Backen. Aber jetzt hört man zu, was so ein Sauerteig alles kann. Der verbessert nämlich den Geschmack und das Aroma. Also inzwischen haben wir über 300 Aromastoffe gefunden, die in so einem Sauerteig drin sind und die das Brot nachher schmackhafter machen. Der erhöht das Volumen des Teigs, das ist ganz klar, der wird dann luftiger und deswegen auch weicher. Die Porung der Krume wird feiner, durch die höhere Feuchte und Elastizität wird der Teig schnittfester. Und besonders bei Vollkorn wird das Mundgefühl angenehmer. Ja? Unter anderem auch, also die haben ja gar nicht die alten veredelten Getreidesorten gehabt, die wir heute eher haben. So eine ganz typische Getreidesorte Roggen, eher sowas Grobes. Das lässt sich besser kauen mit einem Sauerteig. Ja? Der bindet Feuchtigkeit und durch die gute Quellung von dem ganzen Korn wird er dann besser verarbeitbar, der Teig. Die Kleberentwicklung wird verbessert, der Teig wird dehnfähiger. Ja? Und, auch nicht schlecht, Sauerteigbrote schimmeln langsamer als andere. Also die halten auch länger hinterher. Also eine ganz tolle Sache, ja? Was dieser Sauerteig alles kann. Und ihr merkt schon, es geht um das Thema Wirkungen. Es geht um, was macht dieser Sauerteig? Ja? Was hat das für Auswirkungen? Und unter all diesen Dingen sucht sich dann ja Jesus als Vergleich noch eine ganz große Besonderheit aus, nämlich, dass dieser Sauerteig alles durchdringt. Der in der Tupperschüssel hat mal ganz klein angefangen mit 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser. Und dann hat man einen Tag stehen lassen und dann kamen wieder 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser rein. Und am dritten Tag kamen dann 150 Gramm rein. Man muss diesen Sauerteig nähren, ne? Denn der Gärprozess, der braucht ja immer Nahrung, dass er weitergehen kann. Und theoretisch wird man daraus jetzt kein Brot backen, sondern das wäre jetzt der Ansatz. Und von diesem Ansatz könnte man jetzt einen kleinen Teil wegnehmen und mit der entsprechenden großen Menge Mehl verbinden, könnte das nochmal eine Weile durchziehen lassen und das wäre dann der eigentliche Brotteig. Und der Rest Sauerteig, den kann man dann gleich weiter nähren und weiterverwenden. So hat man das damals gemacht. Diese Durchdringung, ja, dass du da Mehl reintust und das ist wunderbares, schönes Mehl, das hat mit Sauerteig gar nichts zu tun, aber das bisschen Sauerteig, was schon da ist, durchdringt den Rest, das ist das Bild, das Jesus hier gebraucht. Der Vergleich, den er hier zieht, übrigens in Israel gar kein ungewöhnlicher Vergleich, den Jesus hier macht. Also das fängt schon an mit diesem berühmten Fest der ungesäuerten Brote. Ein siebentägiges Fest, das dem Passafest vorausgeht, das erinnern soll an die Zeit des Auszugs aus Ägypten. Damals zunächst mal ganz praktisch, das musste ja alles schnell gehen. Ja? Der Auszug aus Ägypten, da hatte man keine Zeit, erst tagelang irgendeinen Brotteig anzusetzen oder sowas. Deswegen gab es ungesäuertes Brot, das kann man schnell machen. Da mischt man den Teig zusammen und dann wird er gebacken und fertig. Ja? Als Erinnerung daran, dann aber immer auch als Bild für Israel. Und da taucht der Sauerteig dann auch wieder auf, der alles durchdringt, aber in einer negativen Form. Die Idee, dass Gottes Volk sich dann auch trennen muss von all dem Götzendienst und all den schlechten Dingen, die es in Ägypten war, weil diese Dinge riskieren, immer alles zu durchdringen. Ja, und du bist da und du sagst, das ist ja aber gar nicht schlimm, das ist doch bloß ein bisschen was. Und es sind ja eigentlich auch bloß unsere Nachbarn und das macht ja nichts aus. Eine Idee, nein, wenn du heilig bleiben willst, dann musst du dich trennen von diesen Dingen, sonst passiert dieser Gärungsprozess und das durchsetzt dann alles. In ähnlicher Weise gebraucht Jesus auch mal das Bild, auch in der negativen Variante gibt es das Bild auch bei Jesus. Und zwar im Matthäus Kapitel, jetzt muss ich gucken, im Matthäus Kapitel 16, ja, also drei Kapitel weiter. Da steigt Jesus mit seinen Jüngern ins Boot, nachdem sie gerade wieder ein Erlebnis hatten, eine große Diskussion unter anderem mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und dann sagt Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und die Jünger, die sind ins Boot gestiegen und die haben gerade eben, haben sie festgestellt, Mann, wir sind unterwegs und wir haben nicht mal was zum Vesper mitgenommen. Und die denken zunächst mal, Jesus, der schimpft mit ihnen, ja. Das wäre so fast philippinisch, ja. Der sagt gar nicht genau, was Sache ist, aber die denken, das ist so eine versteckte Kritik, ja, dass sie kein Vesper oder kein Brot mitgenommen haben. Und Jesus sagt, nein, ihr versteht das nicht. Er sagt, warum versteht ihr denn nicht, dass ich von etwas ganz anderem als Brot geredet habe? Vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer sollt ihr euch hüten. Da begriffen die Jünger, dass er nicht gemeint hatte, sie sollten sich vor dem Sauerteig hüten, den man zum Brotbacken verwendet, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Und dann gibt es das Bild nochmal in ähnlicher Form, auch negativ belegt eigentlich, beim Paulus im 1. Korinther Kapitel 5. Paulus macht ja immer so Bilder, ne? Da sagt, wir sollen den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Und ganz ähnlich, das Bild bringt er hier, da nimmt er den Sauerteig und sagt, macht's wie beim Passa. Wisst ihr, da ist ja vorher dieses Fest der ungesäuerten Brote und sagt, die erste Sache, die man gemacht hat, um sich auf dieses Fest vorzubereiten, ist, dass man allen Sauerteig aus dem Haus entfernt hat, damit da ja nichts durchdrungen werden kann. Ja? Und er sagt, genauso sollt ihr es mit eurem Leben machen. Schmeißt all die Dinge raus, die da nicht zugehören. Und fangt sozusagen mit einem neuen Teig an. Ganz von vorne, mit einem reinen Teig, wo nichts durchsäuert ist. Ja? Das ist das Bild, das Paulus im 1. Korinther Kapitel 5 verwendet. Also er merkt, das ist ein Bild, das öfters auftaucht in dem Denken der Menschen damals, weil das jeder kannte. Jeder hat so gebacken. Und jetzt sagt Jesus, das Reich Gottes. Das ist wie so ein Sauerteig. Ne, da ist die Frau, die nimmt Mehl, dieses bisschen Sauerteig dazu und es durchdringt alles. Was heißt denn das? Und ich glaube, dass wir heute Morgen da schon ein paar Sachen mitnehmen könnten. Ich habe mir mal überlegt, wie sieht denn diese Durchdringung aus? Und ich bin auf mindestens 3 Dimensionen gekommen, wo die stattfindet. Das erste ist mit Sicherheit was ganz Persönliches. Das Reich Gottes, das verändert mein Leben. Damit fängt es an. Du denkst, es ist ja nichts Besonderes. Ja, ich habe jetzt eine Botschaft gehört, ich glaube daran, aber so ganz konkret, was soll das groß ändern jetzt? Und dann liest du solche berühmten Stellen wie den Galater 5, die Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten kann kein Gesetz etwas einwenden. Du hast ein Ziel vor Augen und denkst, ja, da will ich hin. Das so ein Leben würde ich eine Augen führen. Und du strengst dich an und du probierst und du sagst, ich möchte es produzieren, ich möchte es hervorbringen, Liebe. Und ich möchte mich freuen und ich möchte ein friedvolles Leben haben. Ich möchte geduldig werden. Aber bitte gleich, ja. Und dann merkt ihr schon, wie wir da ganz schnell an unsere Grenzen stoßen. Und meistens ist das, was rauskommt, vor allem Frustration. Dabei hat ja Paulus in diesem Text nirgends geschrieben, jetzt guckt mal, dass ihr alle liebevoll und freudig und friedlich und geduldig und freundlich und gütig und treu und rücksichtsvoll und selbstbeherrscht seid. Sondern der Ausgangspunkt war die Frucht des Heiligen Geistes, ist das. Und wenn man den größeren Zusammenhang liest, da kommen ja direkt vor das Gegenteil, ne, die Frucht dessen, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt, in Versen 19 bis 21, aber der Text ging ja vorher schon weiter. Und wisst ihr, mit was dieses Kapitel angefangen hat? Das ist ganz spannend. Ich glaube, das haben die wenigsten überhaupt schon entdeckt. Im Galater Kapitel 5, Vers 9 steht, denkt daran, schon die kleinste Menge Sauerteig genügt, um einen ganzen Teig zu durchsäuern. Da taucht wieder dieses Bild auf. So, jetzt habe ich ja Sauerteig gemacht, ne? Und habe die letzten Tage verbracht, dieses Ding da zu ernähren und habe da also gestern zum Beispiel meine 150 Gramm Mehl und dann auch wieder Wasser dazu reingetan und dann bin ich natürlich den ganzen Tag da gestanden und habe diesen Teig bearbeitet, dass der jetzt auch richtig sauer wird. Oh, was man da alles machen muss, kneten und rühren und alle möglichen Prozeduren. Nee, völliger Quatsch, wisst ihr, was ich mit dem Teig gemacht habe? Ich habe den an einen schönen warmen Ort auf dem Fensterbrett in die Küche gestellt und dann bin ich gegangen und habe andere Dinge gemacht im Rest des Tages. Und heute Morgen habe ich die Schüssel genommen und den Deckel oben drauf gemacht und habe sie mitgebracht in Gottesdienst. Der Rest, der ist von selber passiert. Das ist ganz spannend, das ist ja gerade das Interessante und das Geheimnis dieses Sauerteigs, dass der von selber seine Wirkung entfaltet. Und hier zieht Jesus einen Vergleich zum Reich Gottes und sagt, so ist es mit dem Reich Gottes. Wer mit diesem Reich Gottes in Berührung kommt, wer ein Teil dieses Reich Gottes wird, der wird verändert. Nicht, der soll sich jetzt gefälligst auch verändern, sondern der wird verändert. Ihr könnt jetzt nur noch die Frage stellen, okay, wovon lasse ich mich denn durchsäuern? Wem setze ich mich denn aus? Setze ich mich dem Reich Gottes aus? Oder, naja, das ist so eine Sache mit dem Sauerteig. Ich habe heute Morgen mal dran gerochen und war sehr erleichtert, dass er schön säuerlich riecht. Angefangen hat ja alles damit, dass er sich aus der Umgebung so seine Bakterien und Hefen geholt hat und so. Und da gibt's natürlich auch ganz andere Sachen. Und wer schon öfters mit Sauerteig gearbeitet hat, der weiß, dass sowas auch schiefgehen kann. Ja, es gibt auch Sauerteige, die setzt man an und nach 2 Tagen stinken die. Ja, weil da halt irgendwelche ganz anderen Bakterien reingekommen sind und dann hat ein Fäulnisprozess eingesetzt statt diesem Reifeprozess. Das weiß man vorher gar nicht so genau. Manchmal ist es ein Stück weit auch Glückssache, ja. Das kommt einfach auf die Umgebung an in dem Moment. Die Frage darf ich mir stellen lassen. So, was setze ich mich aus? Ja, in welche Umgebung lebe ich? Welche Umgebung hat die Chance, mich zu durchsäuern? Aber wer mit dem Reich Gottes lebt, der muss damit rechnen, dass dieses Reich Gottes seine Wirkung zeugt, dass es mich verändern wird, dass das an mir arbeiten wird, dass ich nicht dasselbe sein wird. Das ist für manche Leute ja eine schlechte Nachricht, ja? Die sagen, oh, Veränderung, oh nee, ist doch alles gut, lassen wir es doch einfach so, wie es ist, das ist doch alles gut so. Ja? Wer mit Gott unterwegs ist, der muss mit Veränderung rechnen, immer. Aber Veränderung, die von Gott kommt, ist gut. Und das heißt, ich darf das lernen, Veränderung zu lieben und sagen, ja Herr, veränder du alles, was du möchtest. Mach du das Beste draus, weil besser krieg ich's auf gar keinen Fall hin. Und ich darf ruhig mein Leben mal anschauen und sagen, okay, wo ist denn diese Veränderung? Kann ich die wahrnehmen? Wo wird sie sichtbar? Wo zeigt sie sich? Darf staunen über all das, was Gott schon getan hat. Und vielleicht auch manchmal selbstkritisch auch Bereiche in meinem Leben sehen, wo ich sage, oh, da hat sich gar nichts verändert bisher. Mal fragen, warum verändert sich da nichts? Woran könnte das liegen? Aber die Grundfrage ist immer die gleiche. Wie viel Raum gebe ich dem Reich Gottes? Ja. Und dann zeigt das Reich Gottes seine Wirkung. Ich finde es eine sehr befreiende Botschaft, weil die nämlich überhaupt nichts Verkrampftes an sich hat. Gar nichts, du musst und jetzt mach mal und Gott kommt dann mit dem Maßstab und schaut, ob du das auch alles hinkriegst, sondern das Reich Gottes, das wirkt ganz von selber. Ich möchte gern weitergehen mit euch und feststellen, dass das ja aber noch gar nicht alles ist, was in diesem Bild drin steckt. Denn wer das Bild aufmerksam liest, und gerade wenn es nur ein Vers ist, sollte man umso aufmerksamer in diesen Vers reinschauen, der wird ganz schnell feststellen, dass da ja irgendwas seltsam ist. Diese Frau, die geht also hin und die backt. Das war in der damaligen Welt ja was ganz Alltägliches. Im Grunde genommen hat man jeden Tag wieder neu Brot gebacken, denn Brot war ja eines der absoluten Grundnahrungsmittel. So arg viele gab es da gar nicht zu Grundnahrungsmitteln. Brot war die Nahrung schlechthin, jeden Tag neu gebacken. Ja, da fällt mir gar nichts groß auf. Naja, bis ich da mal genauer hinschaue. Wie viel backt denn die Frau eigentlich? Dann kommt es jetzt darauf an, welche Übersetzung du hast. Ja, also wörtlich steht da, die Frau nimmt 3 Maß Mehl. Aber das ist natürlich schwierig, denn was sind 3 Maß? Wir haben ja heute völlig andere Maßeinheiten wie die damals. Und ganz ehrlich, man kann auch gar nicht mehr alles so hundertprozentig exakt rekonstruieren, immer, ne? Jede Einheit von damals. Luther hat übersetzt einen halben Zentner Mehl. Ob das jetzt ganz akkurat ist, weiß ich nicht, aber das bringt zumindest mal die Größenordnung so ein Stück weit auf den Punkt. Ja, in der neuen Genfer Übersetzung steht ein halber Sack Mehl, wobei Säcke gibt es ja in unterschiedlichen Größen. Ne? In der Einheitsübersetzung steht ein ganzer Trog voll Mehl. Und inzwischen solltet ihr gemerkt haben, also da geht es um mehr als so ein Familienbacktag, wo halt das Brot für 5 Leute für den Tag heute gebacken wird. Ja, also da braucht man keinen halben Zentner Mehl dazu. Ja, der redet über eine größere Backoperation. Und es ist spannend eben zu sehen, dass der Sauerteig diese Wirkung hat, dass man den in diese Menge Mehl reintun kann. Und dann sieht man nämlich nichts mehr vom Sauerteig. Ja? Dann siehst du bloß noch Mehl. In Riesenmenge. Ja? Aber lass es eine Weile stehen und dann wirkt es. Ja? Aber es ist ganz schwierig, von diesem Bild dann nur auf das Persönliche zu schauen. Denn so große Dimensionen, ja, da geht es offensichtlich um mehr. Und es zeigt sich ja dann aber auch ganz schnell. Denn wo das Reich Gottes in meinem Leben zu gären beginnt, da hat es ja nicht nur Wirkungen auf mich. Das wirkt nicht nur in meinem Leben, so im ersten Punkt, sondern das wirkt halt auch in meiner Umgebung. Gottes Reich verändert andere durch mich. Ja? Das nimmt größere Dimensionen an. Man muss damit rechnen, dass wenn ich so richtig durchsäuert bin vom Reich Gottes, wenn das Mehl um mich rum mit mir in Berührung kommt, dann wird da Veränderung passieren. Das ist grenzüberschreitend sozusagen. Und das kann man gar nicht aufhalten. Das Reich Gottes ist ja ausschließlich keine abstrakte Größe, sondern das Reich Gottes ist ja was ganz Konkretes. Das besteht zuallererst in den Menschen, die dazu gehören. Ja? Also was wirkt denn da? Da wirken du und ich, da wirken unsere Leben dann an den anderen um uns her. Und da, wo es richtig gärt, da findet auch Durchdringung statt. Aber wieder, und da kommt dieses Bild erst richtig zur Entfaltung, wieder, da ist nirgends eine Anweisung mit du musst und jetzt mach mal, sondern das Geheimnis dieses Teigs besteht darin, dass er von selber seine Wirkung entfaltet. Das ist überhaupt kein stressiges Evangelisationsseminar, wo man dir jetzt irgendwelche Prozesse aufnötigen muss, die du dann, wo du dir vielleicht gar nicht vorstellen kannst, dass du das jemals wagst, ja? Also bei wildfremden Leuten an der Haustür klingeln und von Jesus erzählen, darum geht's gar nicht in dem Moment. Auch wenn das eine ganz spannende Sache sein kann. Und ich bin froh, dass es Leute gibt, die das machen. Und ich bin froh, dass es Leute gibt, denen Gott die Gabe und die Kraft dazu schenkt, das zu tun. Aber ganz ehrlich weiß ich auch, dass viele von uns da sind und so, oh, das würde ich mich nie trauen. Ja? Aber das ist ja gar nicht das, um was es geht, sondern es geht um selbst ablaufende Prozesse, um die Tatsache, dass da, wo bei mir was gärt und ich mit anderen in Berührung komme, dass das gar nicht anders kann, als Veränderung zu schaffen. Und das heißt, ich darf mir Fragen stellen. Was gärt in mir? Das wäre mal eine gute Frage. Bin ich wirklich, wenn ich so durchsäuert bin vom Reich Gottes, wenn ich so durchdrungen bin von dieser guten Nachricht, und vielleicht als Christen, vielleicht müssen wir uns immer und immer wieder neu diese gute Nachricht vor Augen halten. Und auch als Christen denken wir in so vielen Dinge und wir diskutieren über so viele Fragen und über so kleine Details, und das große Ganze, das verlieren wir oft aus den Augen dabei. Das war ja der Grund, warum wir mal ein Gute-Nachrichten-Sofa eingeführt haben, weil wir gesagt haben, wir müssen neu lernen, das große Gute zu sehen, was Gott tut. Und das Größte, was er tut, das ist das, was er bereits getan hat in Jesus Christus für dich und für mich. Das ist das Zentrum, um das es geht. Und allein das ist so gigantisch und genial, dass es mich immer wieder neu zum Gären bringen kann. Ja? Und wenn das Zentrum ist, das, was mich antreibt, wenn das sichtbar wird in meinem Leben, dass ich begeistert bin darüber, dann wird das Veränderung auslösen. Da muss ich mir natürlich aber auch die Frage stellen, wo komme ich denn in Kontakt mit anderem? Also mit ungesäuertem Mehl. Und wisst ihr, als Christen kann man natürlich auch ganz schnell so ein Privatclub werden, ja? So sagen so, wir können es ja alle so toll miteinander. Das ist ja auch schön, wenn man sich nur mit Leuten trifft, mit denen man alles die gleiche Meinung hat und so. Das ist doch wunderbar, ja? Kommt auch nie in Streit oder irgendwas, ja? Es läuft einfach, ja? Aber wir sind doch gerade dazu berufen, rauszugehen in diese Welt, in Kontakt zu kommen mit den Menschen, diese Gärung des Reiches Gottes dorthin zu tragen, wo eben noch nichts gärt oder ganz andere Dinge gären und vor sich hin faulen. Ja? Wo kann ich Reich Gottes leben? Wo ist dieser Kontakt? Wo stellt mir Gott Menschen zur Seite, die verändert werden können? Einfach durch das, wer ich bin, viel mehr noch als durch das, was ich tue. So, und damit sind wir aber immer noch nicht am Ende dieses Gleichnisses. Denn wer dieses Gleichnis aufmerksam liest, der merkt, dass die Pointe noch eine viel feinere ist. Wenn man es im griechischen Text liest, merkt man es noch viel besser, weil da ist es ganz bewusst, ist der Satz, der baut alles auf ein Wort hin, ja, der am Ende so als der Höhepunkt dieses ganzen Satzes kommt. In der deutschen Übersetzung wird es zum Teil ein bisschen schwieriger, da muss man ein bisschen genauer schauen, weil die einfach die Satzreihenfolge umgestellt haben, damit es im Deutschen besser klingt. Ja, aber was ist denn die Pointe von diesem Ding? Also ihr müsst euch das vorstellen, diese Frau, die steht jetzt da mit ihrem Backtrog. Nicht mit so einer kleinen Schüssel, so einer Tupper-Schüssel, ja. Mit einem Backtrog, so diese Dimension. Und die kippt da das Mehl rein. Stellt euch vor, die Kinder vielleicht, die kommen und die haben das noch nie gesehen. Die sagen, ja, wie soll das funktionieren? Da ist doch bloß noch Mehl. Was bringt dieses winzige Bissle, das du da reingekippt hast? Und dann sagt die Mutter, jetzt wart's mal ab. Das kommt alles. Und dann bleibt es eine Weile stehen. Und nach ein paar Stunden sieht man so die ersten Bläschen, die aufsteigen. Und dann passiert langsam, bei so einer Menge auf jeden Fall langsam, aber es passiert. Es passiert dieses Wunder, dass das Mehl durchdrungen wird. Diese riesengroße Menge. Wie viel von diesem Mehl? Und da kommt das Geheimnis dieses Satzes. Der zentrale Punkt dieses Satzes, der steckt in einem Wort. Und zwar in dem Wort ganz. Ja, also im Griechischen ist es das ganze Hoholos. Ja, das also in diesem Satz die zentrale Aussage. Jesus kommt und sagt, dieser Sauerteig, der ist winzig. Ja, da guckst du und sagst, wie soll das gehen? Stellt euch die Jünger vor, ne? 12 Leute. Jesus ruft sie und dann fällt nur einer weg, weil er Jesus verrät. Da waren es bloß noch 11 und so, ne? Ja, und dann kommt dieser Auftrag von Jesus, ne? Geht hin in die ganze Welt und seht allen Menschen dieses Evangelium. Könnt ihr euch vorstellen, wie die sich gefühlt haben in dem Moment? Wie soll das funktionieren? Wir 11. Ja? Und dennoch verfolgt und bedrängt. Und jetzt haben sie Jesus, haben sie gerade gekreuzigt und wir müssen befürchten, wir sind vielleicht die Nächsten in dieser ganzen Sache. Und das kennt ihr, weil diese Gefühle haben wir doch auch oft. Ja, wie soll denn das gehen hier? Veränderung, Durchdringung, ja? Und Jesus sagt, schaut euch diesen Sauerteig an. Dieses kleine bisschen Sauerteig kommt in diese Riesenmenge Mehl. Und das Ergebnis davon ist nicht ein bisschen mehr Sauerteig, sondern das Ergebnis davon ist nur noch Sauerteig. Und das ist gewaltig. Das ist der Punkt, wo Jesus dann anfängt, auch meine Verstandesgrenzen zu sprengen, wisst ihr? Ganz ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ja? Da bin ich an dem Punkt, wo ich nur noch glauben kann und wo ich nur noch auf Gott schauen kann und sagen, ich bin immer gespannt, wie du das hinkriegst. Ja? Weil jetzt wird dieser Sauerteig nämlich ganz groß. Heute hat man tolle Worte wie Gesellschaftstransformation und Dinge, ja? Also, wir Christen können hier tatsächlich die Welt verändern, ja? Und ich meine dafür nicht ein bisschen von der Welt verändern, die Welt verändern. Und ich sage, ja, wie soll das funktionieren? Ich sage, guck mal, Herr, das Reich Gottes ist wie der Sauerteig. Am Ende ist das ganze Ding durchsäuert. Wie kann das gehen? Wisst ihr, da stehe ich vor einem Rätsel, ganz ehrlich. Und jeder Theologe, der euch was anderes erzählt, der lügt euch an oder der hat es noch nicht kapiert. Ganz ehrlich, es gibt in der Bibel Stellen, die stellen uns vor ein Rätsel. Und es wird ein Rätsel bleiben bis zum Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Wisst ihr, ja? Also wenn es im 1. Timotheus 2 zum Beispiel heißt, einer der berühmtesten Verse des Neuen Testaments, ja? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja? Das ist ja nicht nur ein frommer Wunsch, ja? Versteht ihr? Der allmächtige Gott, der Herrscher des Himmels und der Erde, der, der ein Wort spricht und alles entsteht, der sagt, wisst ihr was, jetzt sage ich euch mal, was ich will. Ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja? Dann ist es ein Rätsel für mich, wie das geschehen wird in dieser Welt. Aber ich muss davon ausgehen, dass der allmächtige Gott normalerweise seinen Willen kriegt. Versteht ihr? Wenn im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Paulus und schreibt in einem der schönsten Verse von Paulus, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung, dann steht da halt nicht, denn Gott war in Christus und hat auf dieser Welt noch ein paar Menschen gefunden, mit denen er sich gern versöhnen wollte, sondern steht, versöhnte die Welt mit sich selber. Und liebe Leute, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, wie es wird, dass solche Verse Wahrheit werden. Ich weiß nicht, wie das am Ende aussehen wird. Und es ist mir bewusst, dass es Verse in der Bibel gibt, die man in eine ganz andere Richtung lesen kann und wahrscheinlich lesen muss. Ja? Und jeder Theologe, der behauptet, er bringt das lückenlos zusammen und hat da keine Fragen mehr dazu, der ist einfach naiv. Ja? Das darf man mal sagen an dieser Stelle. Ja? Gott ist einfach größer als mein menschlicher Verstand. Ja? Damit muss ich mich manchmal abfinden. Und wenn Jesus hier mir sagt, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig und der wird am Ende, wird er alles durchdringen, wisst ihr was, dann kann ich bloß noch gespannt sein. Ich sage, Jesus, das wird genial, den Tag will ich sehen. Ja, also das wird das Beste überhaupt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ja, aber das will ich sehen. Du hast es versprochen, Herr. Wie wird es dann am Ende? Oh, wir haben ja so viele Vorstellungen über das Ende. Über das Ende, über das die Bibel übrigens im Vergleich relativ wenig sagt und fast ausschließlich in Bildern redet. Und ach, was gibt's da alles an genauen, detaillierten Erklärungen, wie diese Bilder unbedingt zu verstehen sind. Und keiner darf es anders verstehen, weil sonst ist es auf jeden Fall falsch. Wisst ihr was, das Ende, das wird richtig spannend. Und es wird richtig überraschend werden für viele von uns, das glaube ich. Aber eines weiß ich. Denn so gut kenne ich Gott inzwischen. Dieses Ende wird nur in einer guten Weise überraschend. Ich glaube, dass wir am Ende staunen werden, wie viel gnädiger Gott noch ist, als wir uns das vorgestellt haben. Ich glaube, dass wir am Ende absolut am Boden liegen werden vor Staunen über die Größe der Gnade Gottes. Ja, die noch viel, viel weiter gehen wird, glaube ich, als wir uns das ausmalen können. Ich glaube, dass Gott die Fähigkeit hat, solche Verse zur Wahrheit zu bringen. Wie er das macht, das weiß ich nicht. Aber das darf ich auch getrost seine Sache sein lassen. Ja. Aber was ich sein kann und möchte, ist hier einfach ein Teil davon. Ein Teil von diesem Gärungsprozess. Jemand, bei dem das weitergeht, bis am Ende alles durchdrungen ist. Und damit falle ich automatisch wieder zurück, so ganz vom Anfang von dieser Sache. Denn es fängt nämlich ganz klein an bei mir. Da fängt es an zu gären. Da ist auch da, wo ich was dazu tun kann. Wenn ich sage, ich setze mich diesem aus. Ich komme zu diesem Jesus. Ich bin Teil dieses Reiches Gottes. Ich lasse mich immer wieder neu anstecken und begeistern von dieser guten Nachricht. Dann fängt es bei mir an zu gären. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist, diese anderen Dimensionen immer im Auge zu behalten. Das nie zu einer Privatsache zu machen. Sagen, ach, wie ist das doch toll, dass das bei mir so schön gärt und blubbert. Ja? Sondern zu sagen, hey, das Ziel Gottes, das geht ja weit über meine Person hinaus. Das soll alles durchsäuert werden. Und ich darf ein Teil davon sein. Genial. Und so beten wir jetzt. Und setzen uns ganz bewusst diesem Gott aus. Und dann ist das ein erster Schritt hinein in die Anbetung. Wisst ihr? Weil die Anbetung wieder so ein Moment ist, wo ich mich heute Morgen auch wieder von Gott begeistern lassen möchte. wo Gott die Möglichkeit bekommen soll, tief in meinem Herzen diesen Gärungsprozess nochmal so richtig anzufachen, damit es da so richtig blubbert, wisst ihr? Ja? Und dass ich erfüllt bin, durchdrungen bin von der Größe seiner Liebe und Gnade. Und dass, wenn heute oder morgen oder in dieser Woche jemand mit mir in Berührung kommt, dass da Veränderung geschieht, Durchdringung geschieht, allein durch das, was jetzt passiert ist in mir. Jesus, und so lade ich dich ein, heute Morgen. Du hast schon so viel Geniales getan in meinem Leben, ins Leben von so vielen unter uns. Und heute Morgen möchten wir uns neu von dir berühren lassen. Wir wollen es am Gären halten. Wir wollen nie diese Freude verlieren über das Großartige, was du für uns getan hast. Ja. Und wir bitten immer, arbeit noch mehr an uns, veränder du uns noch mehr, durchdring uns noch mehr mit deinem Heiligen Geist. Ja. Und veränder du uns hin zu dem, was du möchtest. Und dann komm und veränder durch uns die Welt, dass andere Menschen berührt und verändert werden durch das, was in uns geschehen ist. Und arbeite mit uns hin auf dieses große Ganze. Und Herr, da sind wir gespannt, wie das sein wird, wenn dein Reich alles durchdringt. Aber wir freuen uns drauf. Das wird ein großartiger Moment. Und wir dürfen jetzt schon Teil sein dieses Reiches. Halleluja. Dank sei dir dafür. Amen. Liebes Lobpreisteam, kommt nach vorne. Lasst uns in die Anbetung Gottes gehen. Lasst uns